Ich muss erst mal genießen. Hinter mir steht ein Ventilator. Super, ist der beste Platz in diesem Raum. Echt? Wollt ihr nicht auch mal predigen? ist das schön. Ich könnte jetzt hier so stehen bleiben und nichts sagen. So 20, 25 Minuten, so einfach nur genießen. Aber ich weiß, das wäre unbarmherzig euch gegenüber, die ihr in den Reihen sitzt, wo kein Ventilator ist. Und wo er da so vor euch hinschwitzt. Mensch, wer hat die aufgestellt? Super, Lothar wahrscheinlich. Vielen Dank. Ich komme zur Predigt. Heute gibt es einen hochinteressanten Bibeltext, den wir uns anschauen wollen. Das sind nur 1, 2, 3 Verse. Wir können den schon mal sehen. Es ist der Wochenspruch der neuen Woche, die ja mit dem Sonntag beginnt. Aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 11, die Verse 28 bis 30, ich lese nach der Luther-Übersetzung von 2017, ist der sogenannte Heilandsruf. Heilandsruf. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Erquicken, ein anderes Wort für erquicken, erfrischen. Das, was wir heute alle brauchen, erfrischen oder beleben, aufheitern, stärken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Gemeinde, Jesus war Bauhandwerker. Luther hat zu seiner Zeit übersetzt Tischler. Aber vermutlich hat Jesus auch in der Werkstatt von Josef gelernt, mit vielen unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Stein, Holz, alles, was es in seiner Zeit gab. Und es gibt eine Legende, wonach in der Werkstatt von Josef, wo Jesus gelernt hat, an der Wand der Werkstatt ein Schild aufgestellt war, hier gibt es gut sitzende Joche. Es ist eine Legende, eine Legende. Hier gibt es gut sitzende Joche. Ein Joch, Hilfe, ich möchte weiterschalten, es geht nicht. Ich bin hilflos. Technik, ja, könnt ihr erkennen? Ein Joch war etwas, in das wurden Tiere eingespannt. Hier sehen wir Ochsen. Und die waren da drin, um den Ackerboden gut bearbeiten zu können. Das war etwas, damit die Kraftübertragung von demjenigen, der den Pflug in der Hand hatte, auf das Ochsengespann, damit das richtig funktionierte. Kraftübertragung. Und ein gut sitzendes Joch war ein Segen. Dann klappte das nämlich mit der Kraftübertragung. War das nicht so, verrutschte das Joch, dann litten die Tiere und auch der Mensch. Und die Arbeitsleistung wurde ganz negativ beeinflusst. Wundgescheuert waren die Tiere dann und kraftlos. Und eben nicht nur die Tiere, sondern auch der Mensch, der den Pflug führen musste. Kraftlos, ausgepowert. Aber es gibt, und das bis heute, so ein Joch auch für Menschen. Ich kann wieder nicht schalten, ihr müsst wieder per Hand schalten. Schaltet einfach per Hand durch, immer wenn ich was sage. Jetzt zum Beispiel. Jetzt. Jawohl, klappt doch. Ist ein Wasserträger. Bis heute sieht man besonders in ärmeren Ländern solche Menschen auch, die Wasser transportieren. Und auch dabei gilt, wenn das Joch nicht genau angepasst ist, verursacht es teilweise sehr starke Schmerzen. Der Träger ist genervt, die Schultern schmerzen, die Kraft wird völlig unnötig verpulvert. Und am Ende gelingt die Arbeit nicht. Vielleicht ist dieser Mensch dann irgendwann fix und fertig. Und es ist irgendwie ein sehr schöner Gedanke, dass Jesus selbst solche Joche hergestellt hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß, es ist eine Legende, ein Schild an der Werkstatt. Hier gibt es gut sitzende Joche zu kaufen. Aber ohne Frage hat Jesus gewusst, was so ein Joch für die Arbeit der einfachen Menschen bedeutet hat. Und nun sagt er den Menschen: Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Zuerst denkt man natürlich unwillkürlich an die vielen, vielen Gesetze, die im Judentum gelten, zur Zeit Jesu bis heute 613 Gebote und Gesetze. Und für viele Menschen war und ist es auch bis heute eine große Last, die sie tragen müssen. Alles muss genau befolgt und beobachtet werden. Was du isst, wird vorgeschrieben. Du musst es einhalten. Was du anziehst, ist vorgeschrieben. Du musst es einhalten. Wie viele Schritte du am Sabbat gehst, ist genau vorgeschrieben. Du musst es einhalten. Was du trinkst, ist genau vorgeschrieben. Du musst es einhalten. Mit wem du dich unterhältst, ist vorgeschrieben. Du musst es einhalten. Wem du die Hand schüttelst, ist genau vorgeschrieben. Du musst es einhalten. Welche Arbeit du machst, ist genau vorgeschrieben. Du musst es einhalten. Und so geht es immer weiter, durch alle Lebensbereiche hindurch. Zumindest zu den Reinigungs- und Speisevorschriften und Geboten seiner Zeit, sagt Jesus, das ist alles wie ein schlecht sitzendes Joch. Es führt dazu, dass ihr nicht mehr könnt, dass ihr euch fühlt, als wenn ihr wundgescheuert wärt und eure Kraft ist nicht mehr da. Du mühst dich ab, du kämpfst und du kommst nicht vorwärts. Deine Kraft verschleißt sich und er sagt, Gott wirst du so nicht finden. Für manche Christen heute sind die eigenen Gedanken und die Kraft des eigenen Verstandes auch so wie ein Joch, an dem sie sich wundscheuern. Aber auch dabei gilt dann, du kannst dich so viel anstrengen, wie du willst. Du wirst Gott mit der Kraft deines Verstandes nicht vollständig entdecken können. Du hast keine Chance. Du scheuerst dir eher deinen Verstand blutig, als nur durch die Kraft deines eigenen Intellektes einen Weg zu Gott zu finden. Für manche Christen sind es ihre eigenen Anstrengungen, Wünsche und Sehnsüchte nach einem gelingenden geistlichen Leben. Auch die können für manche so werden wie ein Joch, womit sie sich selber anstacheln, hochpeitschen und womöglich andere um sich selbst herum auch noch. Aber auch dabei gilt, Gott ist nicht durch geistige und auch nicht durch geistliche Anstrengungen zu finden. Es mag uns alles helfen, dass wir uns besser konzentrieren können. Sie sind für uns selber wichtig, aber dass Gott sich uns in Jesus offenbart und zeigt, wie er wirklich ist, das können wir mit keiner solchen Anstrengung herbeizwingen. Unmöglich. Gott ist auch nicht manipulierbar. Ihn können wir nicht überreden. Auch nicht mit unserer Treue. Das wird so nichts. Gott zeigt sich uns in Jesus, weil er es will und nicht, weil wir ihn herbeizwingen können. Das Joch galt zu aller Zeit immer auch als ein Zeichen der Unterwerfung. Wer ein Joch trägt, ist der Wasserträger. Das bedeutet, er ist nicht wichtig genug. Es ist eine niedere Arbeit, die nur die einfachsten Menschen ausführen. Sind die Menschen bettelarm, dann reicht es nicht einmal für ein Joch für die Tiere. Dann haben sich die armen Menschen, und auch das machen sie bis heute, selber unter das Joch gezwungen, um den Acker zu pflügen. Auch dazu sehen wir ein Bild. Ihr seht, das Bild ist alt, das könnte irgendwie im Nachkriegsdeutschland sein. Die Tiere weg, wahrscheinlich in den Hungerjahren 45, 46, 47 geschlachtet und aufgegessen. Und dann spannen sich die Menschen selber in das Joch und versuchen da irgendwie den Boden zu bestellen. Arme Menschen unter dem Joch. Wisst ihr, was am kommenden Samstag beginnt? Ein großes Sportereignis. Tour de France. Tour de France. Und wisst ihr, dass es bei der Tour de France Wasserträger gibt? Wir schauen mal, wie die aussehen. Nächstes Bild. Das ist ein Wasserträger. Ein Wasserträger, das sind im Radsport bei der Tour de France, übrigens die 106. Rundfahrt ist das schon durch Frankreich, das ist bei der Tour de France meist ein ganz junger Rennradfahrer. Und die dürfen nicht um den Sieg mitfahren. Die sind zu unbedeutend, zu einfach. Das sind Leute, die sind in der Hierarchie der Mannschaftsaufstellung, der Stelle, so wie die heißen, ganz hinten eingeordnet. Ganz hinten. Was meint ihr, wofür sind die da? Guckt mal. Seht ihr, wie viele Flaschen das sind? Eins, zwei, drei. Und unterm Shirt hat er wahrscheinlich noch fünf, sechs. Also eine ganze Menge. Was macht er? Was meint ihr? Was ist sein Job? Der bringt den bedeutenden Fahrern vor ihm das Wasser. Wasserträger. So, und dazu muss er zum Mannschaftsfahrzeug, in der Regel weit hinten, und dann muss er los und muss die alle versorgen. Das heißt, er fährt durch das gesamte Feld. Die Franzosen sagen dazu Peloton. Peloton. Und dann muss er ganz hinten anfangen und fährt bis nach ganz vorne. Überall muss die Wasserflasche hin. Und wenn er das nicht schafft, kriegt er richtig Ärger. Dann gibt es richtig was auf die Mütze. Er hilft also den anderen, dass sie auftanken können. Er muss, egal wo die sind, hin. Wenn die in der Spitzengruppe sind, dann muss er da hinfahren. Das ist anstrengend. Seine Zeit und seine Kraft wird aufgefressen. In der Gesamtwertung am Ende, wenn sie es denn schaffen, fallen die Wasserträger in der Regel immer auf die letzten Plätze zurück. Das sind nie die Ersten. Das sind immer die Letzten. Und ein Rennfahrer muss sich so ganz allmählich und langsam hochdienen, um selbst einmal als Kapitän eines Rennstalls dann bei der Tour de France fahren zu dürfen. Solange er das noch nicht ist, ist er Wasserträger. Wasserträger. Jesus sagt einmal, Matthäus 23, sie binden schwere und unerträgliche Bürden auf und legen sie den Menschen auf den Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. So sind wir Menschen. Menschen laden sich gegenseitig schwere Lasten auf. Manchmal bewusst, wie bei der Tour de France, da muss der Wasserträger ran, schließlich gibt es eine Vereinbarung und er wird am Ende des Tages auch dafür bezahlt, für die Rolle, die er da einnimmt. Aber manche fragen dich nicht, ob du eine Last freiwillig auf dich nimmst. Manche legen dir ungefragt einfach ihre Last auch noch auf. Das nächste Bild bitte. Was sieht dann so aus? Und dann noch was obendrauf. und dann noch was obendrauf. Manche Menschen entlasten sich selbst und belasten dich. Das ist im Übrigen keine Seelsorge. Seelsorge ist für mich immer die Suche nach einem gemeinsamen Weg, den jemand einschlagen kann. Eine gemeinsame Suche nach einem Weg, den jemand einschlagen kann. Aber das hier ist was anderes. Das passiert, wenn jemand seinen Ärger, seine nicht bewältigten Situationen irgendwo verklappt. Und wenn wir dann in der Opferrolle verharren, kriegen wir immer mehr Lasten aufgebürdet. Eine nach der anderen, eine zweite, eine dritte, eine vierte. Der andere geht fröhlich pfeifend seinen Weg und du weißt nicht mehr, wie du vorwärts kommen sollst. Schwer. Und ich habe schon erlebt, wie Menschen sich gedemütigt gefühlt haben, ausgenutzt und sogar vom Missbrauch gesprochen haben dann. Und genau dieses System der Ausnutzung, der Beschämung, der Belastung, dieses System hat Jesus gesehen und sich sehr scharf damit auseinandergesetzt. Und deshalb auch hat die religiöse Elite seines Landes über ihm den Stab gebrochen. Sie wollten ihn loswerden, weil er ihre Vorstellung und ihre Vormachtstellung hinterfragt hat. Und aus der Sicht Jesu ist so ein System, wo Last immer nur bei den Schwächsten landet, ein System der religiösen Kontrolle und Unterdrückung von Menschen, immer nur ein System, das Menschen verachtet. Und deshalb steht er auf und rebelliert und bietet etwas ganz anderes an. Deshalb sagt er bis heute durch sein Wort zu uns: Ich gehe nicht so menschenverachtend mit euch um. Ich sehe dich zuallererst als ein wertvolles Geschöpf Gottes. Ich manipuliere dich nicht. Ich werde dir keine schwere Last aufbürden. Ich werde dich nicht klein halten. Ich werde dich nicht niederdrücken. Ich werde nicht zusehen, wie du unter schweren Lasten zusammenfällst. Deshalb gilt sein Wort bis auf unsere Zeit und unsere Tage. Ich will dich von deinen Lasten befreien. Wenn du müde bist, ich biete dir Erholung an. Wenn du nicht mehr weiter weißt, ich biete dir Wegweisung. Wenn du am Ende bist, ich biete dir neue Kraft an. Immer dann, wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als die Inhalte des Glaubens, besteht bis heute die Gefahr, dass wir uns gegenseitig nur schwere Lasten zumuten. In solchen Augenblicken ist es egal, wie jemand sich innerlich fühlt. Manche denken, Hauptsache nach außen sieht alles gut aus und es stimmt mit mir. Es kann sein, dass jemand in einen Gottesdienst kommt, um seine Ruhe zu haben. Keine lästigen Nachfragen in der Familie, keine Nachfragen von Gemeindemitgliedern oder von Pastoren, warum er nicht mehr kommt. Er ist ja da. Er sitzt auf seinem Platz, das ist alles, was zählt. Das aber klärt überhaupt noch gar nichts. Wie sieht es in einem Menschen aus? Dass er da ist, wird gesehen, aber nicht mit welcher Sehnsucht, mit welchen Schuldgefühlen, mit welchen inneren Kämpfen er da sitzt auf seinem Platz. Hauptsache, er ist da. Jesus aber ist ganz anders. Jesus schaut uns allen immer bis auf die tiefste unserer Gedanken und unserer Herzen. Er sieht, was in uns vorgeht. Er sieht, was uns prägt. Er sieht, was uns antreibt. Er sieht, was uns den Kopf zermartert. Er sieht, wo wir echt und tief sind. Und er sieht auch, wo wir oberflächlich bleiben. Er sieht, wo wir wundgescheuert sind, körperlich, seelisch, geistlich. Die Textlesung, die wir eben gehört haben von Martha und Maria, die bringt das für mich auf den Punkt. Martha, kennen wir ja, sie rödelt wie blöd. Sie macht und tut und kennt darin keine Grenze. Und Maria sitzt einfach nur da und hört. Wie kann das sein? Hat sie keine Ahnung, dass ihre Schwester sich total verausgabt? Und sie will, dass Jesus ihre Schwester maßregelt. Mindestens soll er ihr doch sagen, so jetzt hoch jetzt und angefasst, mach jetzt mit. Und es ist sehr interessant, dass Jesus sich nicht vor den Karren der Martha spannen lässt. Er lässt sich nicht ihr Joch auflegen. Er weigert sich. Und er erteilt ihr und uns eine sehr wichtige Lektion. Denn Jesus sagt, Menschen sind immer mehr als funktionale Geschöpfe. Wenn wir nur sehen, was jemand kann oder was jemand versäumt aus unserer Sicht, dann werden wir diesem Menschen noch lange nicht gerecht. Es ist für den Moment unsere Sicht der Dinge, mehr nicht, mehr nicht. Vielleicht brauchen wir auch jemanden, der uns praktisch hilft. Und das nervt uns, wenn immer nur die Gleichen anpacken und die Arbeit machen. Aber kein Mensch unter uns, kein Mensch ist für sich nur Teil eines gut geschmierten Uhrwerks. Das letzte Bild. Zack, da haben wir es. Jeder Mensch, ob er etwas Nützliches tut oder nicht, jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder Mensch. Jeder Mensch darf hören zu Jesu Füßen wie Maria. Jeder Mensch darf selbst entscheiden, wann er oder sie genug gehört hat. Und es ist keine Frage, ob mir das gefällt, sondern es ist einzig die Frage, wie viel Zeit brauchst du? Kann schon sein, ich stehe daneben und scharre mit den Hufen. Ich habe so viel, was du machen musst, in meinem Kopf. Das Räderwerk. Klack, 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 klack. Und ich weiß genau, wo jeder hingehört. Und dann funktioniert alles, hab meine Vorstellungen. Wir können von Jesus lernen, wir alle sind viel mehr als nur das, was wir machen, was wir können, was wir geben. Wir sind immer, immer geliebte Kinder Gottes. Auch dann, wenn wir nur hören. Auch dann, wenn wir meinen, nichts zu können. Gerade dann, wenn uns scheinbar nichts mehr gelingt. Wir sind sogar dann noch geliebte Kinder Gottes. Mit dem höchsten Wert für ihn, wenn unsere Kraft zu Ende ist und wir keine Kraft für irgendwas mehr haben. Immer geliebte Kinder Gottes. Und so lädt uns Jesus ein. Wir dürfen zu ihm kommen. Er ruft uns, wenn wir uns arm fühlen, krank, verlassen, schuldig, irgendwie behindert, bedrückt. Wir dürfen zu ihm kommen. Er sagt, ich gebe dir Ruhe für deine Seele. Wer müde ist, darf sich ausruhen. Wer erschöpft ist, darf bei ihm neue Kraft schöpfen. Jesus zwingt uns nicht, immer weiterzumachen. Er lehrt Besinnung, zur Ruhe kommen, Stille einüben, sich über sich selbst klar werden und vor allem unterscheiden lernen zwischen dem, was andere von mir wollen und dem, was ich überhaupt geben kann. Jesus ruft uns alle zu sich. Er verspricht Entlastung, Befreiung. Er verspricht uns, uns darin zu unterrichten, ihm nachzufolgen und dabei ganz uns selbst zu finden. Also stell dich ihm, mach dein Herz weit auf für ihn. Lass dich ganz auf Jesus ein. Nimm sein Joch auf. Es ist maßgeschneidert. Es passt genau für dich und ist nur für dich da, für niemand anders sonst. Es wird dir passen. Er hat es für dich entworfen und gebaut. Es passt perfekt für dich und für dein Leben. Und darin, wie du es führst, segne und begleite dich Gott. Amen.